Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
So klang es, als Mickey Mouse vor mittlerweile 40 Jahren zum ersten Mal nicht in einem Kinosaal oder einem Comicbuch, sondern in einem elektronischen Spiel auftauchte. Im Titel Mickey Mouse für die Game & Watch, eine der ersten tragbaren Konsolen, mussten die SpielerInnen die Arme der leicht überfordert dreinschauenden Maus in vier Richtungen bewegen, um herabfallende Eier in einem Körbchen aufzufangen. Und so klingt das aktuelle Action-Adventure Marvel's Guardians of the Galaxy, in dem die Spielenden die Kontrolle über den Star-Lord übernehmen und mit dem wohl verrücktesten Quintett der Marvel-Geschichte mal im Raumschiff umherfliegen, mal Planeten erkunden und actionreiche Kämpfe meistern. Viel hat sich verändert in der Zeit, die zwischen der Veröffentlichung der beiden Spiele liegt. Nicht nur, dass Marvel mittlerweile ebenso wie Star Wars und Pixar Teil des Disney-Imperiums ist, auch 40 Jahre Videospiel-Evolution sind hör- und sichtbar ins Land gegangen. Ein früher Vorläufer des Gameboys auf der einen Seite, ein hyperrealistisches, transmediales Action-Abenteuer auf der anderen. Eine Gemeinsamkeit aber gibt es. Disney verdient Geld mit Spielen, die es zum größten Teil nicht federführend entwickelt hat. Denn das primäre Geschäftsmodell der Walt Disney Company im Videospielsektor war immer schon die Vergabe von Lizenzen. Mehrere hundert Videospiele hat die Walt Disney Company seit 1981 lizenziert. Mit Titeln wie DuckTales, Mickey Mania oder The Lion King stärkten sie kontinuierlich ihr eigenes Filmfranchise, vertrauten aber wenig auf die eigenständige Erzählkraft von Games. Zumeist durften die SpielerInnen hier lediglich die Geschichte der jeweiligen Filme in abstrahierter Form nachspielen. Mit dem in den vergangenen 15 Jahren betriebenen Ankauf von Marken hat sich Disney Stück für Stück davon entfernt, nur Weltenbau zu betreiben, erklärt Hans-Christian Schmidt, Professor für Game Design an der Hochschule Makromedia in Köln.
Also wenn wir mal an die Geschichte des Medium-Franchises sozusagen zurückgucken, dann haben wir da so eine Idee. Also der Medienwissenschaftler Derek Johnson spricht da nicht so sehr von World-Building, sondern von World-Sharing. Also er beschreibt, wie diese Franchises durch mehrere Hände von bestimmten Institutionen gehen, von bestimmten kreativen Köpfen, die diesen Welten auch immer ihren eigenen Stempel aufdrücken.
Aus dem Weltenschöpfer Disney ist also im Laufe der Jahre auch ein Weltenvernetzer geworden. Und aus den Spielen wurden mit dem Siegeszug der transmedialen Erzählweise eigenständige Erzählformate, die innerhalb ihrer eigenen Erzähllogiken die Gesamtgeschichte voranbringen.
Und Henry Jenkins, der amerikanische Medienwissenschaftler, der sich das Ganze ausgedacht hat oder bemerkt hat, würde dann sagen, each medium does what it does best. Also beispielsweise könne man in einem Open-World-Game zum Beispiel dann selbst Entscheidungen darüber treffen, was man in dieser Welt am liebsten machen wollen würde. Während man beispielsweise jetzt in so einem Buch, man quasi im Kopf der Protagonistin eingeschlossen ist und man nochmal die Innenwahrnehmung ganz anders mitbekommt und auch so ein bisschen das Erleben dieser Welt auf eine Art von literarischer, poetischer Ebene sozusagen miterlebt.
Die Vernetzung von im Kern unterschiedlich funktionierenden Medien aber habe ihre Tücken, so Hans-Christian Schmidt. Etwa,
dass beispielsweise, wenn du einen Film in ein Computerspiel transferierst, dass der Medienwechsel so radikal ist, dass das Medium des Computerspiels jetzt beispielsweise so andere Anforderungen hat, dass das kaum mit einem linearen Erzählwerk korrespondiert. Oder eben nur unter bestimmten Vorbehalten, unter bestimmten Game-Design-Prozessen, die wichtig sind. Das birgt Risiken und Chancen auf der einen Seite. Also ich meine, bei Disney tatsächlich fallen mir wenige Beispiele ein, wo es, was den Faktor des Computerspiels angeht, wirklich exzellent geglückt ist. Vielleicht Kingdom Hearts ausgenommen.
Kingdom Hearts ist allerdings ein transmedialer Sonderfall, denn es verbindet nicht nur Spiel und Film, sondern auch zwei Franchise-Welten miteinander.
Donald? Goofy? You too, Sora? You came back!
Come on, man! We gotta save the princess!
Die Trilogie verknüpft die Welt von Final Fantasy mit dem Disney-Kosmos. Begleitet von Donald und Goofy steuern die SpielerInnen den jungen Sora, der die verschiedenen Film- und Spielwelten vor dem Untergang bewahren muss. Dabei fließen nicht nur die Filmvorlagen aus dem Disney-Universum in das Spiel ein, sondern auch realweltliche Adaptionen. So können die SpielerInnen im dritten Teil etwa Attraktionen aus den Disney-Vergnügungsparks beschwören, Zum Beispiel eine gigantische Schiffsschaukel, um Soras Gegner mit großen Schwüngen ins Jenseits zu befördern. Durch die guten Verkaufszahlen bestärkt, begann Disney Anfang des Jahrtausends eine Reihe von Studios aufzukaufen und schien sich nun tatsächlich entschlossen zu haben, statt des bewährten Lizenzmodells die Spieleproduktion und Vermarktung selbst zu übernehmen. Bald aber wurde deutlich, dass Disney hier kein langfristig profitables Unternehmen etablieren konnte, und so wurde 2016 nicht nur das Toys to Life-Projekt Disney Infinity, sondern gleich die gesamte Abteilung Disney Interactive abgewickelt. Man wolle sich wieder auf das Lizenzgeschäft konzentrieren, ließ der damalige Konzernchef Bob Iger verlauten. Mit Erfolg. Spiele wie Star Wars Jedi Fallen Order von Electronic Arts oder Marvel's Guardians of the Galaxy von Square Enix wurden von Kritik und Fans wohlwollend angenommen. Nun aber, 5 Jahre nach der Schließung von Disney Interactive, scheinen die Karten wieder völlig neu gemischt. Anfang November hat CEO Bob Chapek den Aktionären verkündet, dass sich nun auch die Walt Disney Company auf den Weg ins Metaverse machen werde. Wie genau das aussehen soll, ist noch völlig unklar. Denkbar scheint aber, dass ein Medienkonzern, der mit der Idee eines transmedial gamifizierten Metaverse liebäugelt, dafür vielleicht auch wieder ins Auge fassen könnte, Gaming-Expertise im eigenen Haus aufzubauen, statt sich ausschließlich auf Lizenzgeschäfte zu konzentrieren.